Hallo, herzlich willkommen zur Darstellungstheorie. Bevor wir loslegen und wieder einsteigen in den Beweis von Satz 3.10, möchte ich nochmal daran erinnern, dass heute die letzte Vorlesung hier in Präsenz ist für dieses Jahr. Nächste Woche werde ich um die gleiche Zeit hier oder in einem anderen kleinen Raum sein mit meinem Laptop, mit Webcam und dann werde ich MLU-Conf starten. Da haben hoffentlich die meisten von Ihnen jetzt schon Erfahrung mit. Da werde ich also dann in StudIP so einen Link stellen, wo man dann sieht, ah, da müssen wir hin, MLU-Conf, braucht man keine Software installieren, gar nichts, man braucht nur einen Browser. Dann kann man da hingehen und dann werde ich live die Vorlesung an der Tafel halten und immer so gucken bei Ihnen, was vielleicht für Reaktionen kommen, was für Fragen kommen. Da können Sie dann also einfach die Hand heben und was fragen oder im Chat was schreiben, da gucke ich dann zwischendurch. Es ist also fast wie live, nur dass Sie nicht wirklich so vor mir sitzen, sondern dass ich da die kleinen Kästchen habe. Das ist der Plan für nächste Woche. Link kommt in StudIP. Wie gesagt, Software brauchen Sie dafür nicht extra, nur einen Browser. Und die Übung machen wir dann genauso. Das wird der gleiche Link sein. Den Raum habe ich nur noch nicht erstellt, aber das mache ich dann. Da treffen wir uns dann in dem gleichen Raum, in unserem Darstellungstheorie-Raum und machen da die virtuelle Übung. Da wäre gut, wenn Sie mit Kamera teilnehmen. Wenn das gar nicht geht, dann halt nicht. Aber es wäre schon schön, wenn wir miteinander sprechen und nicht nur im Chat kommunizieren. Und dann können wir gucken, so, wer hat was wie abgegeben, wer möchte was erklären, damit die Übung so möglichst stark wie gewohnt stattfinden kann, nur eben virtuell. Das ist nächste Woche. Wenn ich dran denke, werde ich dann nächste Woche zur Vorlesung auch eine weihnachtliche Kopfbedeckung tragen. Ich heute noch nicht. Und was noch? Ja, fürs neue Jahr ist noch nicht so ganz klar, wie es dann weitergeht. Wir hoffen natürlich alle, dass wir dann wieder in Präsenz weitermachen können mit den Regeln, so wie sie jetzt sind. Und sobald ich da Informationen zu habe, dann werde ich das auch über das StudIP kommunizieren. Dann schreibe ich da eine Ankündigung, damit Sie wissen, worauf Sie sich da einstellen müssen. So, ich fand das jetzt ansonsten gut, hatte den Eindruck, Sie finden das auch gut. Wenn wir umsteigen müssen auf ein virtuelles Format, dann ist es eben so. Dann werden wir nächste Woche sehen, wie gut das klappt. Und ich bitte dann auch gegebenenfalls um Rückmeldung, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert oder Sie sich was anderes wünschen. Das werden wir alles irgendwie hinkriegen. Worum ging es in Satz 3.10? Das war ein Resultat von Schur. Da haben wir zwei irreduzible Darstellungen einer Gruppe G über den Körper der komplexen Zahlen. Wir haben dazugehörige einfache Module V1 und V2. Dann hatten wir noch feste geordnete Basen uns hergenommen und haben dann für jedes G aus G Abbildungsmatrizen hingeschrieben für die durch die Darstellung von dem G bewirkte Abbildung auf dem jeweiligen Vektorraum bezüglich der jeweiligen Basis. Und die Notation dafür, die sehen wir hier oben. Großdelta 1 von G war die Abbildungsmatrix, die sich auf die Darstellung klein Delta 1 bezieht und dann das Bild von dem kleinen G. Genauso Delta 2, das bezieht sich auf die Darstellung Delta 2. Und letztes Mal haben wir uns überlegt, dass wenn wir mit irgendeiner Matrix M der passenden Größe anfangen, dabei war N1 die Dimension von V1 und N2 die Dimension von V2, wenn wir damit beginnen, dann können wir daraus eine neue Matrix T von M basteln. Und diese Matrix bewirkt einen G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2. Das haben wir uns letztes Mal klar gemacht, das war die Vorüberlegung. Jetzt steigen wir also überhaupt erst richtig in den Beweis des Satzes ein. In dem Satz stehen im Prinzip zwei Formeln. Einmal eine Formel für den Fall, dass Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sind, dann ist irgendwas 0. Und für den anderen Fall, für den allgemeinen Fall, da haben wir in B eine Aussage, die uns eine Formel liefert, wo die Gruppenordnung drinsteckt. Das ist so kurz zusammengefasst, was da jetzt in dem Satz passieren soll. Nur damit wir uns erinnern, was wir ja eigentlich gerade tun mit den Aussagen A und B. Und die Vorüberlegung wird an verschiedenen Stellen eingehen und wird uns das Leben oder wird uns die Rechnung ein bisschen leichter machen. In A haben wir die Voraussetzung, dass Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sind. Und das ist auch wichtig, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Eine Regel für, dass es so einen Isomorphismus gibt mit irgendeiner Eigenschaft. Das kann man aber übersetzen in, es gibt einen G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2. Und das wird eine Übungsaufgabe sein, sich das zu überlegen, dass das das Gleiche ist. Und das werden wir gleich benutzen. Das ist eine andere Charakterisierung äquivalenter Darstellung. Nach Voraussetzung sind Delta 1 und Delta 2 nicht nur äquivalent, sondern sie sind auch irreduzibel. Das heißt, dass die dazugehörigen Module einfach sind. V1 und V2, auch das werden wir gleich brauchen. Denn bei einfachen Nudeln, das ist jetzt der Trick, den wir schon zum 100. Mal machen, da weiß man doch immer, ich nehme jetzt mal V1, wenn ich mit einem Modulhomomorphismus von V1 aus starte, was für Möglichkeiten habe ich dann, was der Kern sein kann? Nein, der Kern ist ein g-invarianter Teilraum, der muss also dann, wenn V1 einfach ist, der Nullraum sein oder der ganze Raum. Und in dem Fall, wo es der Nullraum ist, ist der Modulhomomorphismus injektiv. In dem Fall, wo es der ganze Raum ist, ist es die Nullabbildung. So, was möchte ich noch sagen? Okay, dieses Argument möchte ich benutzen und möchte daraus schlussfolgern, dass die Nicht-Äquivalenz dazu führt, dass jeder G-Homomorphismus von V1 nach V2 hinein der Null-Homomorphismus sein muss. Das folgt zusammen mit einer Übungsaufgabe, mehr werde ich jetzt nicht zu sagen, sondern in der Übung, wenn wir die Übungsaufgabe besprechen, dann können wir auf den Kontext hier nochmal zurückkommen. Das folgt eine Übungsaufgabe. Ich habe mir hier herangeschrieben, dass es eine Übungsaufgabe in Serie 4 sein wird. Das heißt, nicht wundern, wenn die jetzt noch nicht bekannt ist, kommt in Serie 4. Na, wir haben ja gesagt, dass für jede Matrix der richtigen Größe M, T von M, einen G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2 beschreibt. Wenn es da jetzt nur einen gibt, nämlich die Nullabbildung, dann heißt das, dass für jede Matrix M dieses T von M die Nullabbildung beschreiben muss. Vorüh heißt Vorüberlegung. Okay, jetzt definiere ich mir einfach eine geschickte Matrix M, mit der ich dann da irgendwas sehen kann. Und dann wird A einfach so dastehen. Bei M aus den Matrizen der Größe N1 Kreuz N2 oder C, wie folgt. Definiert die Matrix jetzt über ihre Einträge. Ich beschreibe einfach, was die Einträge sind. Für alle I, J, L, K, ich hoffe, die heißen so. Ja. Sei der Matrix-Eintrag klein m, so heißen jetzt die Einträge der Matrix groß m. Der Matrix-Eintrag an der Stelle S, T, wobei S von 1 bis N1 läuft und T von 1 bis N2, sei ist das gut, das so zu machen? Ja, ich will auf A hinaus, da haben wir wieder. Das sei 1, wenn S J ist und T gleich K und 0 sonst. So, wir brauchen ja also gerade nur J und K, nicht alles, was da steht. Aber wenn J und K einmal festgelegt sind, dann sagen wir halt, okay, an der entsprechenden Stelle der Matrix, also genau für diese eine Kombination, steht da die 1, ansonsten steht da immer 0. Das ist eine Matrix, die nur eine 1 hat und ansonsten lauter 0. Entschuldigung. Und wenn wir uns jetzt die Matrix T angucken, müssen wir uns noch einmal konzentrieren und schauen, wie die gebastelt wird aus den drei Matrizen, also wie die einzelnen Summanden gebastelt werden aus den Matrizen Delta 1 von G und dann M und dann Delta 2 von G hoch minus 1. Da behauptet sich Folgendes. Der Eintrag von T und M an der Stelle IL ist dann einerseits 0 Warum ist er 0? Naja, T von M beschreibt die Nullabbildung nach Vollüberlegung. Und die einzige Matrix, die die Nullabbildung beschreibt, ist die Nullmatrix. So, dann ist also einerseits 0. Ich schreibe an die Nullabbildung, die bewirkt wird. Und andererseits können wir jetzt mal in die Formel gucken, wie man T von M ausrechnet und was mit dieser komischen Matrix M daran passiert. Andererseits, okay, wir haben die Stelle IL. Wie sieht es denn bei so einem einzelnen Summanden aus? Da haben wir M, wir haben an genau einer Stelle eine 1 und das heißt, dass wenn wir da von links kommen mit Delta 1 von G, dann wird da, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, vielleicht machen wir das einzeln. Also wir haben da an der Stelle 0 stehen und andererseits ist der Eintrag an der Stelle IL der Matrix, so wie sie da oben steht. Vielleicht sollten wir uns nacheinander angucken, wie wir die Einträge da ausrechnen können. Das möchte ich jetzt nicht alles im Kopf machen und gar nichts hinschreiben. Andererseits ist das der Eintrag IL der Matrix, wie sie da oben steht. Und vielleicht, ich muss mir gleich überlegen, wie ich das anschreibe, damit ich nicht so viele Wörter hinschreiben muss. Vielleicht mache ich da so ein bisschen was rein. Vorne machen. Denn ich sehe jetzt quasi so vor meinem geistigen Auge, ich mache jetzt vor meinem geistigen Auge die Matrix-Multiplikation. So, mal gucken, ob wir das irgendwie gemeinsam finden. So. Schauen wir uns erstmal für ein festes G an, was Delta 1G Stern M ist. M hat ja nur an dieser einen Stelle eine 1 stehen und ansonsten überall Nullen. Und das bedeutet, dass dann je nachdem, da muss ich gucken, Zeile mal Spalte, das heißt, dass da eine Spalte, also dass eine Spalte dieser ersten Matrix eine Spalte dieser Produktmatrix wird. Und Weske J T gleich K. Ich habe mir vorher ausgerechnet, dass die J-te Spalte dieser ersten Matrix zur K-ten Spalte der Produktmatrix wird. Das schreibe ich also jetzt mal hin. Nee, das ist nicht gut. Ich mache einen extra Satz. Das habe ich gesagt, die J-te Spalte von Delta 1 G wird die K-Spalte des Produkts Delta 1 G Stern M. Dafür muss man vor dem geistigen Auge Matrix-Multiplikation machen. Und was ist sonst los in dieser Matrix hier? Naja, der Rest ist 0, einfach weil in der Matrix M außer an dieser einen Stelle nur Nullen stehen. Also schreibe ich mal die restlichen Spalten von diesem Produkt, Delta 1 G, Delta N, sind Nullspalten. Und das haben wir jetzt ja unabhängig davon, welches Gruppenelement wir benutzen. Egal welches Gruppenelement wir haben, wenn wir uns einmal solche Indizes hernehmen, dann sind ja das J und das K danach immer dieselben, sodass wir also für jedes Gruppenelement diese Situation haben, eine Spalte. Das ist eine Kopie einer Spalte von dem Vorn und der Rest sind Nullspalten. Na, angucken, was passiert denn jetzt danach? Denn wir haben ja danach noch die Matrixmultiplikation mit der zweiten Abbildungsmatrix. Und da behaupte ich, so für alle PSG, ich gucke mir jetzt also einen Summanden an, ich halte ein G fest und gucke, was passiert jetzt bei der Multiplikation mit der Matrix da hinten. Und gucke dann an die Stelle IL. Sind die L die richtigen Indizes? Ja, das sind immer noch die Indizes, die ich nutze. Für jedes GSG ist also der Einschlag an der Stelle L von dem ganzen Produkt. Delta 1G, Stern M, Stern Delta 2, minus 1. Genau. Das muss ich abschreiben, weil ich sonst bestimmt die Indizes durcheinander bringe. Genau. Delta 1 von G an der Stelle J multipliziert mit Delta 2 von G plus 1 an der Stelle L. Und dann, um das ganze Ding zu kriegen, summiere ich ja noch über alle. Und dann bekomme ich wie war das? Also, wenn ich summiere, dann habe ich ja das komplette T von M ausgerechnet. Da haben wir gesagt, der Eintrag an der Stelle IL ist 0. Und das heißt, ich bekomme 0 raus, wenn ich summiere über alle G aus G, über diese Einträge. Und dann habe ich da insgesamt stehen 0 gleich, was habe ich gesagt, Eintrag der Matrix an der Stelle IL, das soll ich da irgendwie hinschreiben. Dieser Matrix an der Stelle L gleich. Jetzt könnte ich die Definition für T von L nochmal hinschreiben, möchte ich aber nicht machen, die steht ja oben, sondern stattdessen möchte ich jetzt sagen, dass wir dann da aufsummieren über alle diese Elemente. Genau, denn das ist ja das, was wir machen. Da steht ja, das ist ja einfach eine Summe von Matrix-Einträgen. Ja. Delta 1 von G von G J mal Delta 2 von G von minus 1 an der Stelle K L. So, und jetzt habe ich nicht nochmal angeschrieben, was Aussage A aus dem Satz war, aber ich vergleiche einmal kurz mit dem, was da bei mir in meinen Notizen steht. Und das ist genau das. Ja, jetzt haben wir A gezeigt. Und nein, man kann das jetzt nicht alles im Kopf schnell nachvollziehen, das ist mir klar, sondern das muss man sich zu Hause einmal ausixen, da mit der Matrixmultiplikation. Ich auch, jedes Mal wieder. Die Vorüberlegung werde ich vielleicht gleich nochmal brauchen, aber ich möchte die trotzdem abwischen, weil ich nicht so viel Tafel habe. Also, was war die Idee? Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was diese Rechnung da sollte. Wir hatten hier diese Vorüberlegung mit den Matrizen der Form T von M, die gegen Modulhomomorphismen bewirken. Und dann haben wir einerseits ausgenutzt, dass V1 und V2 einfache Moduln sind und dass wir deswegen eine Beschränkung haben für die Möglichkeiten von G-Modulhomomorphismen. Zusammen mit einer Übungsaufgabe hat das dann geliefert, dass man da überhaupt nur den Nullhomomorphismus hat von V1 nach V2, weil Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sind und man deswegen da keinen Isomorphismus finden kann. Und dann haben wir das benutzt. Wir wussten also dann, dass bei dieser komischen Matrixkonstruktion immer nur die Nullmatrix rauskommen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das für jede Matrix M wissen, dann können wir doch jetzt mal eine geschickte Matrix M einsetzen in diese Konstruktion, die uns dann genau diese Einträge liefert, die wir brauchen, um A auszurechnen. Das war die Idee.
Und jetzt kommt B und da werden wir ähnlich
vorgehen. Bei B, mal gucken, da werden wir auch also eine ähnliche Idee benutzen, auch so eine Konstruktion, die nämlich eigentlich die Schlange, weil es nicht ganz genau dasselbe ist. Aber die Aussage in B hat ja auch eine etwas andere Qualität. Wenn wir nochmal zurückgehen, bei Aussage B haben wir ja eine allgemeine Aussage über nur eine Darstellung Delta 1, von der vorausgesetzt, dass sie irreduzibel ist. Die zweite spielt für Aussage B ja gar keine Rolle. Dementsprechend haben wir dann auch nicht genau das gleiche T, sondern wir haben etwas, was die gleiche Konstruktion ist, aber nur für eine Darstellung. Die Idee, wie wir da rechnen, ist dann die gleiche, aber erstmal sammeln wir ein paar Infos. Denn unsere Voraussetzungen sagen uns doch, ja, was sagen die uns? Wir arbeiten bei C, C ist algebraisch abgeschlossen. Und wir arbeiten hier mit einer irreduziblen Darstellung, Delta 1, also mit einem einfachen Modul V1. Und dann wissen wir, wie die G-Modulhomomorphismen von V1 in sich selbst aussehen. Und das gleiche wissen wir auch für V2. Denn das war Satz 2.15. In Satz 2.15 hatten wir diese mehreren Aussagen, ich glaube A, B, C, D, E, bin ich mir nicht sicher. Und wir hatten da diese Aussage, dass wenn der Körper algebraisch abgeschlossen ist, dass dann die Modulhomomorphismen Vielfache sind der identischen Abbildung. Skalare Vielfache. Und der Körper hier ist ja C. Wir können also alle Elemente aus C benutzen und da bekommen wir dann einen Körper raus, der isomorph ist zu C. Da stecken wir jetzt sehr viele Voraussetzungen rein. Ich schreibe jetzt nicht alle nochmal hin, sondern ich habe gerade ein bisschen gesagt, was die wichtigsten sind und weshalb man dann den Satz so anwenden kann. Mit Satz 2.15c und ganz vielen Voraussetzungen. Ist Hom C, nee, Hom G, Entschuldigung, Hom G, V1 als isomorph zu C, also insbesondere ein Körper. Besteht, wie gesagt, aus allen skalaren Vielfachen der identischen Abbildung. Und jetzt was möchte ich machen? Naja, G bewirkt ja solche Modulhomomorphismen und sogar Bijektive, weil G eine Gruppe ist und da jedes Element invertierbar ist. Und das möchte ich jetzt benutzen. Ich möchte also sagen, naja, ich kann jedem Gruppenelement ein Skalar zuweisen, der so ist, dass das Gruppenelement die Multiplikation mit diesem Skalar wird. Das G vermöge Delta 1 auf V1 wirkt wie die Lambda G mal die identische Abbildung. Also könnte ich schreiben, indem ich die Darstellung benutze. Ich glaube, das ist kürzer, wenn ich das so mache. Ich probiere es mal kurz aus. Delta 1 von G gleich Lambda G mal die identische Abbildung auf V1. Ich glaube, das ist die kürzeste Art, das hinzuschreiben, was ich gerade gesagt habe. Genau, dann könnte man das wieder in Matrix-Schreibweise übersetzen, wenn man möchte. Dann wäre also Groß Delta 1 von G die Einheitsmatrix, Lambda G mal die Einheitsmatrix. Und ja, jetzt habe ich vorher ja schon gesagt, bei diesen Gruppenelementen, die da wirken, ist das Besondere, dass die auf jeden Fall Bijektionen bewirken und dass es deswegen möglich sein muss, dieses Lambda G zu invertieren. Das heißt, dass diese Lambdas, die zu Gruppenelementen gehören, niemals Null sein können. Das wird bestimmt gleich nochmal eine Rolle spielen. Und jetzt möchte ich. Achso, und dann brauchen wir noch. Was noch? Wenn man. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ich sage das mal hier. Die Gruppenelemente bewirken bijektive Abbildungen, also gibt es Umkehrabbildungen dazu und das muss sich ja mit der Hintereinanderausführung mit der Verknüpfung der Gruppenelemente vertragen. Heißt also, dass die Umkehrabbildung zu dem inversen Gruppenelement gehören muss. Und wenn wir das jetzt mal damit vergleichen, dann sehen wir, naja, G und das Inverse von G müssen unter Delta 1 zueinander inverse Homomorphismen bewirken. Und das funktioniert nur, wenn die Skalare, die dazu gehören, zueinander invers sind. Die sind also nicht nur invertierbar, sondern auch zueinander invers. Das möchte ich hier mit in die Klammer schreiben. Lambda G ist ungleich 0 für alle G aus G. Und das Lambda, was zum Inversen von G gehört, also Lambda von G hoch minus 1, muss dann das multiplikative Inverse dieses Elements Lambda G sein. Das ergibt auch immer Sinn, weil die immer multiplikativ invertierbar sind. Das ist alles wichtig, das möchte ich alles gleich irgendwie benutzen. Und jetzt möchte ich basteln. Das soll so ähnlich aussehen wie das T gerade. Quasi in dem Spezialfall, dass Delta 1 und Delta 2 gleich sind. Ich nenne das dann aber nicht genauso wie vorher. Ich nenne das mal T-Schlange. Für alle n aus der Menge der Matrizen der Größe n1 kreuz n1 diesmal über C sei T-Schlange von n. Das Analogon zu dem, was wir vorhin schon gesehen haben. Summe über alle G aus G. Und dann habe ich Groß Delta 1 von G, Stern. Jetzt benutze ich zweimal die gleiche Darstellung, also auch zweimal die gleiche Matrix, aber für G und G hoch minus 1. Also nicht wundern, dass jetzt hier Delta 1 steht und nicht Delta 2. Deswegen heißt es auch anders. Sei das so. Dann bewirkt die Schlange von M ein G-Modulhomomorphismus von V1 nach V1. Wir landen also plötzlich hier. Dann wird die Schlange von M ein Element von Hom G V1 V1. Und das kann man sich, das ist quasi der Spezialfall von der Vorüberlegung, wo die beiden Darstellungen gleich sind. Ich schreibe einfach mal Spezialfall der Vorüberlegung. Jetzt kombinieren wir diese beiden Informationen. Oben haben wir gesehen, jeder solche Modulhomomorphismus hat ein Skalar, der dazu gehört. Hier sehen wir für jede solche Matrix einen daraus gebastelten Modulhomomorphismus. Also gehört dann zu jeder solchen Matrix, zu jedem dieser T-Schlanges, ein entsprechender Skalar. Da brauche ich jetzt auch eine Bezeichnung. Ich improvisiere jetzt kurz. Das soll eine komplexe Zahl sein, ich nenne die mal C, aber ich hänge mal, damit man erkennen kann, dass die von dem M abhängt, hänge ich dann noch so einen Index M dran. Es existiert also ein Cm aus C so, dass die Schlange von M wird wie, wie Cm mal die identische Abbildung.
Wir machen jetzt die gleiche Konstruktion wie vorher, aber im Spezialfall, dass die Darstellungen gleich sind.
Und benutzen dieses ganze Wissen, was wir haben, weil V1 einfach ist und C algebraisch abgeschlossen und so. Und jetzt möchte ich wieder vergleichen und Matrizeneinträge angucken. Und ich fange vielleicht mal hier am Ende an, weil das, glaube ich, einfacher nachzuvollziehen ist. Was ist denn, wenn ich mir jetzt mal diese Abbildung angucke? Zu dieser Abbildung gehört ja eine Spur. Da stelle ich mir kurz eine Abbildungsmatrix dazu vor. Die Abbildungsmatrix sieht aus wie, also jedenfalls, wenn ich zweimal die gleiche Basis benutze, dann sieht die aus wie Cm mal die Einheitsmatrix. Wenn ich die Spur davon ausrechne, dann addiere ich also Cm so oft auf, wie mir die Dimension das vorgibt. Also habe ich N1 mal Cm als Spur. Spur von Cm, ich fange mal mit der Zahl an. Also was habe ich gerade gesagt, kommt raus? N1, also die Dimension von V1 mal CM, ist die Spur der Abbildungsmatrix. Da schreibe ich einfach die Kurve in den Abbildung hin. Haben wir alles geklärt. Von der Wahl der Ganze abhängig. So, und jetzt mache ich hier weiter. T Schlange von M wirkt so, also hat es die gleiche Spur. Das ist die Spur von dieser Matrix, T Schlange von M. Und was möchte ich jetzt machen? Jetzt möchte ich wieder geschickt Matrix-Einträge angucken. Ja, das ist ja die Spur von dieser Matrix, die da oben steht. Ah, und jetzt setzen wir da ein, was wir wissen. Wenn ich nämlich, okay, Spur von diesem ganzen Zeug. Gucken wir uns mal eben an, was wir hier jetzt bei diesen Abbildungsmatrizen noch einsetzen können. Delta 1 von G ist doch die Abbildungsmatrix zu klein Delta 1 von G bezüglich irgendeiner Basis B1 Hut, die wir uns irgendwann mal hergenommen haben. Delta 1 von G, also das Bild hinter der Darstellung, kann ich schreiben als Lambda G mal identische Abbildung auf V1. Dementsprechend weiß ich jetzt, dass die Abbildungsmatrix so aussieht, dass ich da einfach nur auf der Diagonale Lambda G stehen habe. Und das kann ich jetzt doch in die Formel für die Schlange von M einfach mal einsetzen. Mal gucken, was dann passiert. Jetzt habe ich also die Spur über die Summe G aus G. So, und was passiert jetzt? Dann habe ich hier Delta, nicht Delta 1, sondern ich habe Lambda G mal die Einheitsmatrix. Lambda G mal die Einheitsmatrix der Größe N1. Das ist nämlich diese Abbildungsmatrix in dem Spezialfall. Ich habe das eingesetzt. Dann kommt Stern N. Dann kommt, Klammern schaden nicht, dann kommt, so, wie war das? Jetzt habe ich da die Abbildungsmatrix für G hoch minus 1. Aber wir haben uns ja klar gemacht, G hoch minus 1 wirkt wie Lambda G hoch minus 1 mal identische Abbildung. Also habe ich dann hier stehen Lambda G hoch minus 1 mal Einheitsmatrix als Abbildungsmatrix. So, da von dem Ganzen die Spur. Schön, das fühlt sich irgendwie aufgeräumt an. Und in der Spur darf ich Matrizen vertauschen. Das muss doch jetzt irgendwas bringen. Ich habe halt diese Summenbildung und ich darf in der Spur Matrizen vertauschen und dann kürzt sich aber ganz viel weg. Dann habe ich da doch nur noch stehen. Moment, ich muss auch noch kurz drauf gucken. Also, ich summiere über die ganzen Gruppenelemente. Die brauche ich auch hier, aber die haben mit M nichts mehr zu tun. Und innerhalb der Spur darf ich tauschen, sodass ich dann also da stehen habe, Spur von M, denn der Rest kürzt sich ja weg, innerhalb der Spur jedenfalls. Und wie oft habe ich die Spur von M? Naja, so oft wie ich hier C, also so oft wie ich ein Gruppenelement in die Hand nehme. Ich behaupte mal, dass die Spur von M in Ordnung ist, so, weil ich eine Spur tauschen darf. Schreibt mal noch was dran. Tauschen in der Spur. Spurentausch. Ach, Spurentausch. Spurentausch. Das gefällt mir als Größenvektor. So, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir nämlich das ausgerechnet, wo die Gruppenordnung vorkommt. Und in B wollen wir irgendwie jetzt sowas hinaus.
Ich wisch mal. Das Argument ist gleich zu Ende. Jetzt kommt nämlich einfach nur wieder eine kunstvoll gewählte Matrix.
Ich nehme mal die gleiche wie A. Sei M wie, also seien I, J, K, L, bla 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 irgendwie fest. Sei I, können wie in A. Heißt also, dass ich da wieder diese Matrix habe, wo nur an einer Stelle eine 1 steht und sonst überall eine 0. Diesmal aber mit der Größe N1 Kreuz N1. Reicht das an Informationen, wenn ich das so hinschreibe? Also die gleiche Konstruktion wie vorher, aber diesmal soll es eine N1 Kreuz N1 Matrix sein. Und dann ansonsten wieder genauso. Also Eintrag 1, wenn S gleich J ist und T gleich K und ansonsten 0. Und dann gucken wir uns mal, da brauche ich hier gleich den Schnitzer. Gucken wir uns mal an, was die Spur von so einer Matrix macht. Wir haben hier ja Spur von M mal Gruppenordnung stehen. Und jetzt haben wir eine besondere Matrix M, die wir einsetzen wollen. Und mal gucken, was die, da haben wir ja jetzt so eine Matrix. Mit lauter Null. Und irgendwo ist eine 1. Und die Frage ist, wann die 1 was zur Spur beitragen kann und wann nicht. Ich meine, die Spur dieser Matrix ist meistens 0. Außer, wenn diese 1 auf der Diagonale landet. Und wann landet die 1 auf der Diagonale? Naja, dann, wenn in der Definition der Matrix J gleich K ist. Dann hat man da auf der Diagonale eine 1 stehen und sonst nicht. Das heißt, die Spur von M ist 1, genau dann, wenn J gleich K ist in der Definition. Deswegen schreibe ich mal hier die Definition der Matrix. Und 0. So, jetzt sehen wir also, wie da so eine Indikatorfunktion reinkommt. Und jetzt möchte ich einmal vergleichen. Dann haben wir also dieses N1 mal Cm. Die ganze Notation bleibt wie oben. Also ist N1 mal Cm. M jetzt, also Cm bezieht sich jetzt auf diese speziell gewählte Matrix M und ist dann der Skalar, der dazugehört, so wie wir das vorher erklärt haben, wie wir auf die Skalare kommen. Und das ist jetzt, haben wir ausgerechnet, Spur von M mal Gruppenordnung. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Diese Zahl ist jetzt 0, wenn die Spur 0 ist. Also sehr oft, nämlich falls J ungleich K ist. Und wenn J gleich K ist, dann bekommen wir bei der Spur 1 raus und dann kommt hier die Gruppenordnung raus. So, da sind wir jetzt doch schon mal eine Ecke weiter. Nein, jetzt alles durcheinander. Entschuldigung, meine Notizen wollen ein wenig zu ich werden. Gut, da sind wir, okay, da sind wir angekommen. Das war das, was ich schon hatte. Das sind die beiden Möglichkeiten für die Spur. Und jetzt können wir, weil ja, jetzt können wir die Möglichkeiten für C uns angucken. Also N1 ist eine Dimension eines einfachen Moduls und die ist niemals 0, die ist immer mindestens 1. Wenn wir also ein Produkt haben, bei dem 0 rauskommt, dann muss Cm 0 sein. Und wir können andererseits Cm ausdrücken durch dieses Produkt geteilt durch N1, das ist immer wohl definiert, weil N1 nie 0 ist. Darauf wollte ich hinaus. Und dann kann ich die Spur von, möchte ich die Spur von der Schlange von N nochmal anders schreiben? Eigentlich möchte ich doch jetzt nur sagen, wie die Gestalt von M beeinflusst, wie die Elemente in der Matrix die Schlange von M aussehen. Also gucken wir uns das vielleicht zuerst an. Ich will wieder auf dieses IL hinaus, so wie vorher auch. Gucken wir uns doch mal den Eintrag an der Stelle IL an. Und die Definition M hat für jedes GSG schreibe ich einfach nur Delta 1 G Stern M Stern L 1 von G hoch nicht 2, sondern 1 von G hoch 1 an der Stelle L. Ähnlich wie das, was wir uns gerade schon überlegt haben, mit Teil A, ist ja die gleiche Idee für die Matrix, da hat die den Eintrag Delta 1 G an der Stelle J mal Delta 1 G minus 1, das darf ich nicht geschrieben sein, an der Stelle KL. Alles wie in Teil A. Für alle GSG. Jetzt kann ich wieder die Summe bilden, um auf das zu kommen, was da bei T Schlange von M passiert. Denn ich will ja quasi noch mehr vergleichen. Ich habe ja auch noch die Spur von T Schlange von M, die ich auch noch zu Fuß ausrechnen kann, um meine Hände an diese Einträge zu bekommen. Das möchte ich jetzt hinschreiben. Dann habe ich an irgendeiner Stelle fehlt mir hier gerade eine Spur. Das ist das. Ja, das ist das Letzte. Also, okay, ich fange mal oben an. Cm ist das gleiche wie Gruppenordnung durch N1. Warum man durch N1 teilen kann, haben wir schon geklärt. Mal Spur von M, das kommt aus der Formel oben. Das kann ich wiederum schreiben. Es ist das so. Also ist die Spur von die Schlange von M, die ja das selbe ist wie die Spur von M mal. Ja, genau. Das ist es, die Spur. Cm ist auch die Spur von die Schlange von M geteilt durch N1. Entschuldigung, es irritiert mich total, dass hier einmal die Spur fehlt. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich was falsch gemacht habe. Jetzt setze ich ganz viel Zeug ein und ich glaube, das stimmt. Wir müssen gleich mal gucken. Also das die Schlange von M das gleiche wie. Aha, ja genau. Ich setze jetzt. Okay. Ja. Ordnung von G durch N1 mal Spur von M mal die Einheitsmatrix der Größe N1, weil ich ja dieses Cm jetzt benutze. So, hier steht ja einfach nur Cm. Ja, okay, jetzt sehe ich, was ich da eingesetzt habe. Ich habe eingesetzt, was, wenn ich das ausrechne, T Schlange von M macht. Das ist wieder dieses Matrixmultiplikation und dann wird die eine Spalte zur nächsten Spalte klappen. Und am Ende kommt dann raus, dass ich Cm mal die Einheitsmatrix als Abbildungsmatrix habe. Oder ich benutze einfach da oben, was wir da schon festgehalten haben, wo man das sehen konnte. Genau, dann habe ich das einfach nur eingesetzt. Und dann hatte ich diesen Eintrag in 11. Entschuldigung, aber ich muss mich hier so konzentrieren mit der Notation. Genau, das habe ich da oben hingeschrieben. Und dann fasse ich das zusammen und summiere wieder über alle Gruppenelemente. Also waren hier die Stelle IL, diesen Eintrag für alle GSB. Jetzt müssen wir wieder summieren über alle Gruppenelemente. Und dann bekomme ich durch Einsetzen. Ich werde gleich nochmal mit einem Meter Abstand draufschlagen. Genau. So, über diese Einträge. Delta 1 G an der Stelle. Und mal Delta 1 G hoch minus 1 an der Stelle KL. Das sind jetzt diese ganzen Einträge jeweils an der Stelle IL. Und über all die summiere ich. So. Das ist dasselbe, als wenn ich in der Mitte mit diesem M multipliziert habe, denn das steht da drüben. So, das heißt, da habe ich jetzt Delta 1 G Stern M Stern Delta 1 G hoch minus 1. Da habe ich verwendet, dass das jeweils an der Stelle IL bla bla bla. Okay, das ist das eingesetzt. Dann kommt als nächstes, dass diese Summe nichts anderes ist als T-Schlange von M. Und T-Schlange von M kann ich so schreiben. Das setze ich also jetzt als nächstes ein. Das ist E durch M mal Spur von M mal Einheitsmatrix der Größe N1. Was habe ich also jetzt gemacht? Ich habe hier über alle GSG summiert, habe das eingesetzt. Als nächstes habe ich die Definition von T-Schlange von M eingesetzt. Und dann das. Das ist das nächste Gleichheitszeichen. Und jetzt. Ah, ich brauche noch an der Stelle IL. Entschuldigung. An der Stelle IL. Genau, hier habe ich ja die Stelle IL jeweils. Also habe ich hier die Stelle IL. Also habe ich an dieser, in dieser Matrix hier, die irgendein Vielfaches dieser Einheitsmatrix ist, die Stelle IL. Ja, aber bei so einem Vielfachen der Einheitsmatrix hinzuschreiben, was da an der Stelle IL los ist, das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Das können wir machen und dann kommt genau das raus, was in B steht. Nämlich, je nachdem, was I und L sind und wie sich das mit dem Rest verträgt, kommt raus. Ah genau, und je nachdem, ob die Spur von M 1 oder 0 ist. Und das hängt davon ab, wo steht das denn? Ob da 0 oder was anderes rauskommt, hängt davon ab, ob die Spur von M 0 oder 1 ist. Und die Spur von M ist 1, genau dann, wenn J gleich K ist, da steht's. Und sonst ist sie 0. Das heißt, das müssen wir jetzt auch noch einsetzen. Und so kommen die Deltas zustande. Das heißt, ich habe das, meine Spur von M lasse ich dann jetzt schon weg, weil ich einsetze. Genau, weil ich jetzt schon einsetze, wann die 1 wird und wann 0. Dann habe ich also das mal Delta JK. Das Delta JK kommt von da oben. Mal Einheitsmatrix. Mal auf. An der Stelle IL. So, und was ist jetzt los? Naja, bei der Einheitsmatrix muss ich ja auch wieder auf die Diagonale gucken, um überhaupt einen Eintrag zu haben, der von 0 verschieden ist. Das heißt, da kommt jetzt genau das raus, wenn J gleich K ist und I gleich L und sonst halt 0. Das heißt, ich habe Gruppenordnung durch N1 mal Delta K mal Delta IL. Jetzt muss ich doch mal kurz vergleichen mit B. IJKL, haben wir angefangen. So, und wir wollten, genau, wir wollten die Summe über diese ganzen, das steht links, ja, das ist richtig, das ist das, was in B steht. Damit haben wir angefangen. Umformen, umformen, umformen. Delta JK, Delta IL, 1 durch Grad von Delta 1, das ist 1 durch N1, mal umordnen. Yay! Es sieht etwas anders aus, aber es ist wirklich das, was in B steht. Und ich habe es zwischendurch nicht geglaubt, weil ich dachte, ich hätte hier wirklich mit den Indizes was falsch gemacht. Danke für die Geduld. Danke dafür, dass ich jetzt zwischendurch kurz innehalten und laut denken durfte. Denn da musste ich mich jetzt echt tierisch konzentrieren. Das ist einer der nervigsten Beweise in der ganzen Vorlesung. Und das Nerven lohnt sich, aber das merkt man halt erst in Kapitel 4, wenn wir die Orthogonalitätsrelationen machen. Da stecken wir das dann halt rein, wählen alles geschickt. Aber jetzt erstmal ist es nur schrecklich mit diesen Matrix-Einträgen. Danke für die Geduld. Dann können wir jetzt, das kann ich eigentlich wischen, ich lasse es da oben nochmal kurz stehen für die nächste Definition. Wir reden nämlich als nächstes über die reguläre Darstellung und den regulären Charakter und sehen, dass wieder ganz viel Zeug ganz kanonisch ist. Mal wieder mit. Ich glaube, es ist Wedderburn oder Burnside. Ich muss gleich nochmal gucken. Einer von diesen Sätzen. Also war dieser große Satz mit Teil C, der uns sagt, dass man jede Wirkung im Prinzip schon über die reguläre Wirkung verstehen kann. Wir sagen reguläre Darstellungen zu der Darstellung von G bzw. der Gruppenalgebra über den regulären, also bezüglich des regulären Moduls. Das kennen wir schon. Nur nochmal die Ausdehnung der Notation auf Darstellungen und auf Charaktere. Die zur regulären, die zur regulären Wirkung von, ich brauche die Voraussetzung mit der Gruppe. Das gilt ja eine Voraussetzung E. Und dann habe ich die Gruppe und ich habe auch die Gruppenalgebra, immer über den Körper der komplexen Zahl momentan, die zur regulären Wirkung von CE auf sich selbst gehörende Darstellung von G bzw. von der Gruppenalgebra heißt reguläre Darstellung und der dazugehörige Charakter heißt regulärer Charakter. Nur damit wir es auch einmal festgehalten haben. Für den Hauptcharakter habe ich schon Standardnotationen gesehen, das ist eine große 1. Aber für die reguläre Darstellung und den regulären Charakter ist mir zumindest keine hängen geblieben in der Literatur, die ich irgendwie öfter mal gesehen hätte, sondern wir werden einfach immer hinschreiben, sei das die reguläre Wirkung, sei das die reguläre Darstellung. So auch in Nummer 3.11, wo wir zum ersten Mal damit arbeiten. Vielleicht vorher nochmal zur Erinnerung, einfach weil wir das gleich brauchen in der Argumentation. Die reguläre Wirkung funktionierte so, dass man die Multiplikation, die Gruppenalgebra hat, benutzt und einfach sagt, naja, jedes Element wirkt auf der Algebra, indem wir einfach von rechts damit multiplizieren. Und genauso wirkt auch eine Gruppe auf sich selbst. Also man kann eine Permutationswirkung einer Gruppe auf sich selbst als Menge definieren, nicht nur durch sowas Schönes wie Konjugation, sondern auch durch sowas Komisches wie Multiplikation von rechts mit einem festen Gruppenelement. Und wir werden jetzt sehen, was diese Wirkung uns sagt, wie wir damit arbeiten können. Gut, dann haben wir wieder Voraussetzungen. Und dann haben wir die Menge aller irreduziblen Charaktere von G. angehen, wenn er oder sie den Charakter ernannt. Und es seien K aus N und wie heißen die? Chi 1 bis Chi K. Chi 1 bis Chi K. So, dass die Menge aller irreduzierten Charaktere von G, die hatten wir so abgekürzt, groß Irre von G, und dass das genau die Menge Chi 1 bis Chi K ist. Und dann nehmen wir uns dazugehörige einfache G-Modulen mit dazugehörigen Dimensionen über C. Erstmal findet wieder alles bei C statt. Sein 1 bis VK. Dazugehörige G-Modulen über C. Und dazugehörige G-Modulen über C. Und was noch? Dimensionen brauchen wir noch mit C-Dimensionen. Wie soll die heißen? M1 bis MK. M1 bis MK. Sollten wir alles zusammenfassen. Heißt also, dass Chi 1 zu irgendeiner Darstellung Delta 1 gehört, der Modul dazu soll dann V1 sein und die Dimension dazu M1 und so weiter. Die ganze Nummerierung soll stimmig sein. Und dann haben wir noch den regulären Charakter, der dann einfach durch die heißen. Und zwar haben wir den von der Gruppe G. Dann behaupte ich, dass man Chi sehr konkret als Linearkombination mit Chi 1 bis Chi K schreiben kann. Und zwar in folgender Weise. Wir haben da diesen regulären Charakter und sehen jetzt, wir können jetzt Linearkombination schreiben mit den ganzen irreduzierbaren Charakteren. Und es ist sogar noch besser, die Koeffizienten in dieser Linearkombination sind einfach die Dimensionen der dazugehörigen einfachen Module. Wunderschön. Das zu beweisen ist jetzt noch längst nicht so anstrengend wie der Satz davor. Ich hatte das falsch gehört, das ist Wedderburn, den wir benutzen, Satz 2.11, Teil C. Damit steigen wir ein. Erstmal wissen wir ja, dass jede Darstellung von G auf einem einfachen CG-Modul äquivalent zur regulären Darstellung ist. Das heißt, wie möchte ich jetzt anfangen? Ich glaube, ich möchte mir einfach die homogenen Komponenten hernehmen. Also sagen wir doch einfach mit Satz 2.11c seien b1 bis bn, nee, es ist ein k. Genau. Mit Satz 2.11 seien b1 bis zu jedem Typ einmal. Und wir haben hier alle Charaktere, also auch alle Typen von dazugehörigen G-Modulen. Und ich denke, das ist wirklich das gleiche K. Seien B1 bis BK die homogenen Komponenten jeweils vom Typ. Komponenten jeweils vom Typ. Naja, B1 soll halt vom Typ V1 sein und so weiter. Ich erkläre gleich nochmal, ob das sinnvoll ist. Die homogenen Komponenten jeweils von Typ 1 bis VK von CG als regulären Monat. Als regulärer Monat. Also was ich hier benutze und was da in Satz 2.11 Teil C steht, ist, dass wenn man irgendwo auf der Welt einen einfachen Modul sieht, dass man den dann als Typ wiederfindet in einer homogenen Komponente bezüglich der regulären Darstellung. Das mache ich hier. Und warum passt das ja alles zusammen? Naja, diese Module in V1 bis VK sind einfach, denn sie gehören ja zu irreduziblen Darstellungen. Und das weiß ich daher, dass die Charaktere, mit denen ich hier angefangen habe, irreduzibel sind. Das heißt, wir haben diesmal wirklich aus der anderen Richtung geguckt. Wir fangen mit irreduziblen Charakteren an, die gehören zu irreduziblen Darstellungen, die stehen jetzt nicht da, die haben keinen Namen, das macht nichts. Aber die Module, die dann dazu gehören, die müssen einfach sein. Und deswegen sind die als Typ überhaupt, kommen die als Typ überhaupt in Frage für solche homogenen Komponenten. Und Satz 2.11c sagt, ja, und das sind auch genau die, die da also auftauchen, die müssen wir als Typen sehen für die homogenen Komponenten, wenn wir den regulären Modul angucken. Jetzt haben wir also da die Notation zusammengebracht und diese Chi I, also wenn ich jetzt mal ein I festhalte, dann gehört jetzt dieser Charakter Chi I zu der regulären Darstellung von G auf dem Modul VI. Und dann können wir uns angucken, wie G denn jetzt wirkt. Also was machen eigentlich die Gruppenelemente bei dieser regulären Darstellung? Das ist so die nächste Frage, die wir uns dann stellen müssen. Für jedes, ich nehme mal ein I her. Das sei ich fest. Dann muss ich das nicht jedes Mal hernehmen. Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Chi I jetzt der Charakter ist zur regulären Darstellung von G auf VI. Und das muss ich gleich noch kurz begründen. Warum ist das so? Das ist unsere Definition von der Äquivalenz von Darstellung.
Darstellungen sind äquivalent, wenn es ein, so ich bleibe jetzt bei G, Darstellungen von G sind äquivalent genau dann,
siehe Definition und siehe passende Übungsaufgabe, wenn es einen G-Modul-Homomorphismus gibt, von dem Modul, den man für die eine Darstellung hat, zu dem Modul, den man für die andere hat. Und was wir hier ja machen, ist, dass wir quasi alles, was wir abstrakt sehen, also diese Wirkung auf V1 bis VK, reinziehen per Äquivalenz in den regulären Modul mithilfe von Satz 2.11c. Das ist ja das, was der sagt. Jede Wirkung auf einem einfachen Modul kann man da quasi schon sehen. Jede solche und jede Darstellung, die dazugehört, ist dann äquivalent zu einer Darstellung auf so einem regulären einfachen Modul. Das habe ich hier benutzt. Und wenn ich zwei äquivalente Darstellungen habe, also einmal die, die quasi aus der Welt kommt, abstrakt, und einmal die ganz konkrete, die von der regulären Darstellung herkommt, dann sind die äquivalent. Und das heißt, also dann kann ich das so wählen, dass es äquivalent ist. Und das heißt, dass die Charaktere, die dazu gehören, gleich sind. Das haben wir bewiesen in einem Lemma, dessen Nummer ich gerade nicht mehr parat habe, Lemma 3.9. Ich guck mal eben. Lemma 3.9 Teil C, genau. Äquivalente Darstellungen haben den gleichen Charakter. Bezüglich der regulären Darstellung auf VI. Und jetzt gucken wir, ja, was macht denn die reguläre Darstellung von G auf VI? G wirkt in der regulären Wirkung durch Multiplikation von rechts. Falls das Gruppenelement 1 ist, dann, also wir müssen einmal kurz überlegen, was machen die Gruppenelemente. Das 1-Element wirkt wie die identische Abbildung und der Charakter rechnet ja die Spur aus. Wenn ich die Spur ausbilde bei einer Abbildungsmatrix für die identische Abbildung, dann kommt da die Dimension des Vektorraums raus. Jedenfalls, wenn ich da zweimal die gleiche Basis nehme, so wie wir das jetzt halt immer machen. Das Einzelelement von B, so ist die I von G. Wie gesagt, die Spur der Abbildungsmatrix zu dem von G bewirkten Homomorphismus, das ist die identische Abbildung, also kommt da die Dimension raus und das war MI. So hat man die Dimension bezeichnet, da steht's. Ja, und sonst das ist jetzt der Witz bei der regulären Wirkung einer Gruppe. Das 1-Element ist das einzige, was überhaupt irgendwas fixiert. Die anderen Gruppenelemente fixieren nichts. Da wird die Spur 0. Deswegen ist der Charakter der 0. Sonst ist die von G gleich 0. Und das heißt, dass wenn wir jetzt den regulären Charakter betrachten auf den homogenen Komponenten, dann hat der was haben wir dann? Also wir haben einen regulären Charakter. Jetzt gucken wir auf den homogenen Komponenten und sehen dann, na, er gehört zur homogenen Komponente mit dem passenden Index. Und dort kommt einmal Mi raus. Das heißt, der Beitrag, der da geleistet wird, ist dann Mi mal Chi I. Ist also der Wert, wieder homogene Komponente Bi ist also der Wert von Chi auf Mi mal Chi. Und das heißt, wenn ich jetzt gucke, wie Chi insgesamt wirkt, dass ich dann die Summe über alle I bekomme, weil ich ja die komplette Gruppenalgebra schreiben kann als direkte Summe der homogenen Komponenten. Ausrechnen kann, indem man überlegt, was wir über die dazugehörige Darstellung wissen. Und dann haben wir geguckt, die reguläre Darstellung, das heißt, wir haben diesen regulären Modul, dann haben wir homogene Komponenten, dann haben wir uns einfach stückweise angeguckt, was passiert. Und auf einem Stück können wir verstehen, was passiert, indem wir uns überlegen, wie die Gruppenelemente wirken. Und dann kann man entscheiden, was die Charakterwerte da jeweils sind. Null oder eben Dimension des dazugehörigen einfachen Moduls. So kann man darauf kommen. Und das ist eine wichtige, schöne Darstellung für den regulären Charakter, mit der wir Kapitel 3 abschließen. So, jetzt haben wir erstmal genug gesammelt über Darstellungen und Charaktere, um damit arbeiten zu können. Und Kapitel 4, mit dem wir jetzt so ein bisschen anfangen, hat zum Thema Orthogonalitätsrelationen oder Orthogonalität, habe ich es genannt. Da werde ich gleich so ein bisschen motivieren, wo wir da hinwollen. Denn da rechnen wir auch da ganz schön viel rum. Ich wische erstmal und dann erklären wir, worum die Reise geht. Was ich da jetzt weggelassen habe, gerade dann war wieder lineare Algebra mit großem Vektorraum und dann Basisklassen suchen und dann ist die Spur der großen Abbildungsmatrix, die Summe der Spuren, bla bla bla. Aber das hat sich hoffentlich aus den Erklärungen ein bisschen ergeben. Was soll in Kapitel 4 passieren zum Thema Orthogonalität? Eine der Leitideen, die uns auch ein bisschen hilft, uns zu orientieren, wenn es um die geht, mit irgendwelchen nervigen Rechnungen, ist, dass wir Struktur in die Menge der Charaktere bringen wollen. Wir haben uns ja schon überlegt, dass die Klassenfunktionen einen Vektor haben.
So, und als nächstes Zwischenziel, ich guck mal, wie lange das noch dauert, bis das kommt. Das ist, glaube ich, gar nicht so lange, nee. Satz 4, 5, also gar nicht mehr so lange hin. Das nächste Zwischenziel wird sein, sich zu überlegen, dass, wenn wir uns jetzt diesen Vektorraum angucken, den Vektorraum der Klassenfunktion von G, dessen Dimension wir ja schon kennen, wir haben uns ja schon überlegt, dass die Dimension dasselbe ist wie die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Das wussten wir schon. Und jetzt werden wir uns als nächstes tatsächlich eine Basis dafür hernehmen. Wir werden uns überlegen, dass die irreduziblen Charaktere eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktionen. Und dann kriegt man eine Korrespondenz, konjugierten Klassen von G, irreduzible Charaktere. Das ist irgendwie schön, dann kriegen wir schöne Linearkombinationen, wenn wir Charaktere darstellen wollen. Das ist alles ganz wunderbar. Aber dahinter steckt noch mehr Struktur. Wir werden uns ein Skalarprodukt überlegen auf der Menge der Klassenfunktionen. Und dann werden wir uns überlegen, wie man das benutzen kann, um Irreduzibilität zu erkennen und lauter solche Sachen. Das heißt, wir wollen jetzt dem Raum der Klassenfunktionen auf G und auch speziell der Menge der Charaktere und der irreduziblen Charaktere noch mehr Struktur geben und die quasi aus der linearen Algebra-Perspektive noch ein bisschen besser verstehen. Denn viele der Wörter, die ich gerade benutzt habe, die kamen ja aus der linearen Algebra, also sowas wie Skalarprodukt und so. Und was uns auch interessieren wird, steht ja noch mehr, aber jetzt auch schon so ein bisschen, ist, was für Werte denn Charaktere annehmen können. Das ist nämlich auch nicht so beliebig, wie man vielleicht erstmal denkt. So, das sind ein paar Leitfragen für Kapitel 4 zur Motivation und um sich zwischendurch ein bisschen orientieren zu können, wo die Reise hingeht. Denn zu Beginn, ich muss es leider sagen, rechnen wir erstmal wieder ein bisschen rum. Der erste Satz geht auf Frobenius zurück.
Und schließt, ich möchte sagen leider, aber vielleicht finden Sie es ja gar nicht so schlimm, schließt an Satz 13, an den wir vorhin so lange herumgewiesen haben. Frobenius, so, Frobenius wie Frobenius-Gruppen und so. Ich weiß, dass das manche hier was sagt. Ich möchte weiter mit der Voraussetzung G arbeiten, sodass immer klar ist, es ist Kern, Körpers und jede Gruppe und so weiter. Das gilt. G.
Okay, ich möchte anfangen mit zwei einfachen CG-Modulen mit dazugehörigen Darstellungen und Charakteren.
Seien also V1. Zugehörigen Charakteren Chi 1 und Chi 2. Und wenn wir die Aussagen sehen A und B, dann erinnern wir uns ganz stark an 13 Teil A und B. Das ist kein Zufall, das ist absichtlich ganz analog dazu formuliert. Die erste Aussage, die in A, bezieht sich auf den Fall, wo V1 und V2 nicht CG-isomorph sind. Das heißt also, dass die Darstellungen nicht äquivalent sind. Das sind V1 und V2 nicht CG-isomorph. Dann wollen wir zeigen, dass dann die Summe über gewisse Charakterwerte 0 ist. Rechenregeln, die wir später benutzen werden, um Charaktertafeln auszurechnen. Das Summe über alle G aus G. Gleichen 1 von G mal 2 von G plus 1 gleich 0.
Nochmal, um die Bedeutung irgendwie zu klären, wenn wir zwei irreduzible Charaktere haben, die verschieden sind, die also nicht zu äquivalenten Darstellungen gehören,
dann gibt uns das eine Möglichkeit, die in Beziehung zu setzen. Und also zum Beispiel, wenn wir von dem einen die Werte schon kennen und von dem anderen fehlt uns noch ein bisschen was, haben wir hier eine Möglichkeit, wie wir Werte ausrechnen können. Leider so eine Summe 0 werden. Und hier kommt noch eine Rechenregel, die so ähnlich ist. Wenn ich alle Gruppenelemente summiere und dann jeweils chi 1 von g multipliziere mit chi 1 von g hoch minus 1, dann kommt da die Gruppenordnung raus. Das ist also auch wieder eine Möglichkeit. Je nachdem, was für Informationen ich habe, kann ich mir aus so einer Formel halt andere Informationen erschließen. Diese Summe ist nicht 0, denn eine Gruppenordnung ist ja niemals 0, die ist immer mindestens 1. Und das kann wichtig sein, dass hier, wenn ich diese Summe ausrechne, niemals 0 rauskommt. Ich schreibe das einfach nur so als Bemerkung mit dazu. Und jetzt wische ich unten und Sie können, wenn Sie möchten, das Spiel spielen.
Erkenne ich wieder, wie ich da Satz 3.10 benutzen kann. Was übersetzt sich wie?
Charakterwerte sind ja nichts anderes als Spuren von Abbildungsmatrizen. Und der Beweis von Satz 3.10 hatten wir auch so Abbildungsmatrizen und so haben wir dann umgerechnet. Und ich mache es einfach genauso, wie ich bei Satz 3.10 auch eingestiegen bin. Da habe ich mir für die beiden Vektorräume ja jeweils eine geordnete Basis hergenommen und habe dann Abbildungsmatrizen definiert, die jedem Gruppenelement, also die Abbildungsmatrizen waren so gegeben von der Notation her, dass man jedem Gruppenelement für diese feste geordnete Basis eine Matrix zuweisen konnte, die dazu zu der Abbildung gehörte, die von G, Vermöge der Darstellung, bewirkt wurde. Und dann macht es einmal für Delta 1 und einmal für Delta 2. Genauso wie vorhin. Beziehungsweise letztes Mal, als ich diese Notation eingeführt habe. Sei E1 gut, beziehungsweise E2 gut, geordnete C-Basen von V1 beziehungsweise V2. Und sei, ich sag mal wieder, weil wir das schon kennen, ich schreibe ein bisschen schief, ich bin halt, und sei wieder für alle GSG groß Delta 1 von G definiert als Abbildungsmatrix zu klein Delta 1 von G zu Delta B als Hut von B als Hut und dasselbe für Delta 2. Groß Delta 2 von G sei Abbildungsmatrix B2. Dann können wir, wenn wir das jetzt alles haben, bei Teil A einfach mal gucken, was uns denn Satz 3.10 sagt. Ich habe ja schon gesagt, V1 und V2 sind nach Voraussetzung nicht CD-isomorph und dann wird wieder mit der gleichen Übungsaufgabe folgen, dass dann die dazugehörigen Darstellungen nicht äquivalent sind und das heißt, dass wir 3.10a tatsächlich benutzen können. Ich schreibe nochmal Ü-Serie 4, also Ü-S4 dazu zur Erinnerung, damit Sie beim Nacharbeiten nicht denken, das ist irgendwie klar, sondern damit Sie dann abspeichern, ah ja, da gab es diese Übungsaufgabe, die was zur Äquivalenz sagt. Jetzt greift also Satz 3.10 Teil A. So, wie kann ich den jetzt benutzen? benutzen. Na, da kann ich für alle IJKL hinschreiben, dass irgend so was komisches Null ist. Dann schauen wir mal, was uns das hier sagt. Über die Produkte Delta 1 von G an der Stelle IJ mal Delta 2 von G hoch minus 1 an der Stelle KL. Entschuldigung, ich setze diese Kommata manchmal nicht. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber das ist so, das passiert irgendwie spontan. Ich meine immer dasselbe, ich meine immer die Matrix einstellen. Wenn ich diese Produkte bilde und darüber dann die Summe, dann kommt da Null raus. Das haben wir uns ja am Anfang der Vorlesung mühsam überlegt. Und dann kann ich vielleicht noch ergänzen bei der Notation da oben. Und da schreibe ich das dann mit dazu. Die Dimension von den V soll wieder N sein, also N1 und N2. Gut, dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt die Charaktere damit ins Spiel bekommen. Die Charaktere sind ja Spuren von Abbildungsmatrizen, also, und wir haben ja Abbildungsmatrizen für die kleinen Deltas definiert. Insofern kriegen wir als Spuren der großen Deltas jetzt die Charaktere Chi 1 und Chi 2 mit da rein. Und dann kann ich ja mal benutzen, dass hier solche Einträge, also solche Summen von Einträgen, Null werden, indem ich ausrechne Chi 1 von G. Achso, ich brauche einen Rubel mehr. 2. Ja, so. Jetzt ist Chi 1 von G die Spur der bewirkten Abbildung und der Darstellung, aber da kann ich einfach die Spur der Abbildungsmatrix hinschreiben, also Spur von der Großdelta 1 von G. Und dann kann ich mir mal überlegen, wie komme ich denn auf die Spur? Naja, da gehe ich hier in diese Matrix rein und gucke mir die Diagonaleinträge an und dann summiere ich die auf. Also habe ich da die Summe. Deswegen brauche ich auch die Dimension. Die Größe der Matrix ist ja die Dimension des Vektorraums und wenn ich hier jetzt bei 1 bin, dann ist es also N1. I noch von 1 ist N1 und dann habe ich hier Delta 1 G an der Stelle I, ich laufe über die Diagonalanträge. Und dann kann ich bin ja immer noch beim Beweis von A, jetzt habe ich mir also angeguckt, was ist Chi 1 von G, ich bin da in dieser Summe unterwegs, Chi 1 von G habe ich mir jetzt gerade angeguckt, hier, zack. Jetzt gucke ich mir an, was ist Chi 2 von G hoch minus 1, gleiche Idee. Dann habe ich halt die Spur von Großdelta 2 von G hoch minus 1 und dann kann ich da genauso eine Summe hinschreiben. Also die Summe über G gleich 1 diesmal bis N2, weil ich jetzt ja die Darstellung Delta 2 betrachte. N2 und dann habe ich Delta 2 von G minus 1 und von dieser Abbildungsmatrix betrachte ich jetzt auch wieder die Diagonaleinträge und so mehr darüber. So, ich habe nur den Zwischenschritt weggelassen, weil es ist genau dasselbe. Wenn ich jetzt also diese Dinger nehme und über alle Gruppenelemente summiere, dann kann ich das ja mal einsetzen. Jetzt ist das so und das so. Also. Mal, was da oben rauskommt, wenn wir da Dinge einsetzen. So, hier noch die Gruppenelemente. Chi1 von G mal Chi2 von G hoch minus 1. So, dann setze ich mal für die Charakterwerte jeweils ein, was wir uns gerade überlegt haben. Dann summiere ich jetzt also immer noch über die Gruppenelemente. Okay, und jetzt summiere ich einmal von 1 bis N1. Und dann, wenn wir das auseinanderhalten, sagen können, mache ich dann mal J. Oder von 1 bis 2. Und dann habe ich da diese Produkte stehen. Delta 1 von E an der Stelle I mal Delta 2 von E minus 1 an der Stelle J, J. So sieht es aus. Mal kurz vergleichen. Delta 1 von B an der Stelle I, das sieht aus wie das im Spezialfall I nach J. Delta 2 von B auf minus 1 an der Stelle über J sieht aus wie das im Spezialfall K gleich L gleich J. Und wir summieren über alle Gruppenelemente und dann kommt da immer 0 raus. Und dann summiere ich halt noch über noch mehr Zeug, aber ich summiere lauter Nullen, also ist das 0. Ich mache mal k gleich 1 bis 1, 2 und schreibe hier kleines k, schreibe dort j, weil ich nämlich dann schreiben kann, siehe oben, i gleich j und k gleich l. Das finde ich besser und klarer in der Anwendung. Entschuldigung, das ist besser so mit der Notation. Und das beweist schon Teil a. Gucken, ob wir B noch schaffen.
Nee, es ist gleich halb. Dann möchte ich bei B nur erklären, dass wir da Satz 3.10 benutzen wieder. Und zwar diesmal Teil B. Und wer Lust hat, kann sich das dann ja schon mal angucken für nächste Woche. Da werde ich das dann am Anfang der Vorlesung erklären. Das ist wirklich die gleiche Idee. Also einfach übersetzen, ausrechnen, was die Charaktere machen, einsetzen, fertig. Aber ich möchte nicht überziehen. Deswegen mache ich das nicht jetzt, sondern am Anfang der nächsten Vorlesung. Danke für die Geduld, danke fürs Zuhören. Ich weiß, es war anstrengend heute. Es tut mir auch ein bisschen leid. Nächste Woche geht es mit einigen ähnlich anstrengenden Sachen weiter. Aber insgesamt wird es wieder ein bisschen schöner, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr argumentieren und ein bisschen weniger rechnen. Also bis nächste Woche. Danke.